Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alt und Spiele. Mein Name ist Tobi Wienke und am anderen Ende der Leitung begrüße ich meinen Kollegen Andreas Garbe.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch alle hier versammelt habt.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Genau, es ist früh am Morgen. Falls ihr euch fragt, wo ist denn der Jockel? Jockel ist tatsächlich im Urlaub, aber Andreas und ich dachten uns, da ich bald im Anschluss im Urlaub bin, wenn Jockel wieder da ist, hätten wir lange keine Folge gemacht. Deswegen machen wir es mal ohne Jockel an dieser Stelle. Schöne Grüße auf die Balearen, glaube ich. Ich glaube, er ist irgendwo im Mittelmeer.
Also auf jeden Fall da, wo es nicht regnet, wie hier gerade.
Eben, da, wo es nicht regnet. Ja. Und deswegen hat er den Start von Apple Arcade tatsächlich verpasst letzte Woche.
Ja. Asche auf sein Haupt.
Es hieß ja teilweise, oh, Apple geht jetzt in den Gaming-Markt und das wird eine Revolution. Aber ich glaube, da sind Andreas und ich uns einig, das hat nichts mit Revolution zu tun.
Richtig, ja, ich glaube, ne, da werden wir so ein klein bisschen so den Hype entzaubern heute. Wir werden auch über Google Stadia ein bisschen reden natürlich, genau. ein ähnliches, aber doch nicht ganz gleiches Angebot. Und vielleicht reden wir auch über Apples, also so als so periphere Diskussion, über Apples Ambitionen in den Streaming-TV-Dienst einzudrängen, denn das machen sie ja gleichzeitig, dass sie versuchen, Netflix-Konkurrenz zu machen, wie das momentan alle tun, ne? Irgendwie.
Ja, genau, richtig, ja. Weil dieses Netflix-Thema ist ja ein riesengroßes geworden tatsächlich. Angebot ist ja riesig und es ist halt spannend, weil ja auch diese Gaming-Streaming-Dienste ja immer wieder mit Netflix verglichen werden. Es wird ja immer wieder gesagt, das Netflix fürs Gaming.
Ja.
Das muss man aber doch noch ein bisschen differenzierter sehen, meiner Meinung nach, denn ganz so eins zu eins wie bei Netflix und so einfach ist es halt vor allen Dingen auch nicht.
Ja, aber ich meine, fangen wir doch mal eben konkret mit Apple Arcade an, weil das ist ja unser Fokus. Ist denn nicht Apple Arcade das Netflix für Gaming? Weil du zahlst, ich glaube, $4.99 im Monat und dafür hast du 100 Spiele, die auch noch vermeintlich exklusiv sind. Das nehmen wir gleich noch auseinander. Mhm. Aber das ist doch im Grunde genommen, es ist doch schon sowas wie Netflix für Games, oder?
Ja, absolut richtig. Das ist es im Grunde genommen schon, wobei man halt sagen muss, dass, wenn ich so die Qualität der Sachen, die bei Apple Arcade sehe, da fehlen mir so ein bisschen, also die Blockbuster, um im Jargon zu bleiben, oder halt auch große Hits aus der Vergangenheit irgendwie. Ja, gut, ja. Es gibt ein neues Frogger bei Apple Arcade.
Exklusiv,
genau, richtig, ja. Richtig. Es ist jetzt natürlich auch ein logischer Schritt, dass Apple jetzt sagt, hey, wir gehen jetzt auch in den Games-Markt und veröffentlichen Apple Arcade. Hast du gerade genannt, was es kostet? Ich glaube, 5 Euro im Monat, ne?
Ich weiß, haben sie den... Doch, ja, genau. Also $4.99 oder sowas Dollar. Genau. Und das, ja, genau, es wird ja immer so 1:1 übertragen, ne?
Ja, genau.
Also ich meine, das ist natürlich ein fairer Preis, aber die Frage ist, was bekommt man dafür? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde nämlich auch, das, was man immer so als Hardcore-Games bezeichnet, da ist jetzt nicht so viel dabei, ne?
Ist eher casual. Eben tatsächlich, es ist halt Mobile Gaming, ne? Machen wir uns nichts vor. Es ist dafür da, dass du auf deinem iOS-Endgerät, also sprich deinem iPhone, unterwegs zockst und dafür ist es halt da und da kann man natürlich keine Blockbuster tatsächlich erwarten. Und ganz ehrlich, so neu ist diese Idee ja nun auch nicht tatsächlich, einen solchen Dienst anzubieten. Ich glaube, Amazon hat damit doch auch schon vor Jahren mal experimentiert tatsächlich.
Ach ja? Ah ja, weiß ich gar nicht.
Ich meine irgendwie sowas. Also es ist nicht das erste Mal tatsächlich, dass es diesen einen solchen Streaming-Dienst gibt. Deswegen, dieses ganze Gerede von Revolution und so weiter und so fort, finde ich ein bisschen übertrieben.
Ja, absolut. Ja, nee, und was auf keinen Fall neu ist, ist die Idee, dass man eine Konsole hat oder ein Dongle oder irgendwie ein irgendwie geartetes Gerät, das kein Laufwerk mehr hat, sondern eben die Spiele nur streamt. Da gab es mal ja vor... das ist jetzt fast 20 Jahre her, gab es den Versuch der Phantom Gaming Console. Und das war eben eine laufwerklose Konsole, noch relativ groß, also kein USB-Stick oder sowas. Aber die hat man sich zu Hause hingestellt, hatte eine Internetverbindung. Und die hat dann sowas wie so ein Download on Demand gemacht, wenn man ein Spiel spielen wollte. Und den ersten Teil, den man schon runtergeladen hatte, konnte man schon spielen, während der Rest des Spiels noch runter loot. Und das Ding ist fatal gescheitert. Das war ist eines der Beispiele für ganz große Vaporware, ist nie rausgekommen, obwohl dahinter Kevin Backes stand, der ursprüngliche Xbox Gründer oder einer der Xbox-Gründer. Also auch das ist nicht neu, ne?
Ja, richtig, richtig. Und mein Gehirn hat mir übrigens einen Streich gespielt. Es war nicht Amazon, die es schon mal ausprobiert haben. Amazon hat jetzt natürlich auch einen Streaming-Dienst angekündigt, wie alle. Aber irgendwer hat sowas schon mal ausprobiert. Ich weiß es aber nicht mehr aus dem Kopf. Das ist schon mal irgendwie grandios gescheitert.
Allerdings, wenn wir jetzt Arcade und Stadia miteinander vergleichen, müssen wir, glaube ich, eine Sache erstmal festhalten als Unterschied. Google Stadia ist ein Streaming-Dienst, das heißt also, tatsächlich hast du dann die Spiele nicht auf deinem Endgerät lokal, aber Apple Arcade ist so, hat mit Streaming nichts zu tun, du lädst dir das Spiel immer jeweils wirklich lokal runter auf das Endgerät. Also Apple Arcade ist losgelöst von Verbindungsgeschwindigkeiten, jedenfalls ab dem Moment, wo man das Spiel dann lokal auf dem Gerät hat, dann ist es wirklich da und spielt man es, auch ohne Internetverbindung. Und also ich weiß nicht, ob es eine Internetverbindung braucht, um sozusagen zu verifizieren. Ja, genau. Aber das Spiel ist tatsächlich auf deinem Gerät und Apple Arcade ist kein Streamingdienst. Stadia hingegen schon. Und da ist ja dann auch die Idee, dass man von überall theoretisch
Richtig, genau, kann, genau. Ja. Apple Arcade ist mehr so eine Gaming-Flatrate, sage ich mal. Das ist ja dann kein Streaming-Dienst, das ist eine Flatrate, du kannst dir die Spiele runterladen. Und man muss dazu sagen, ich sag mal, das ist halt auch dann so ein Ding bei Apple Arcade. Ja, du brauchst dann vielleicht schon das iPhone mit dem größeren Speicher intern, denn du kannst den Speicher beim iPhone nicht erweitern. Das heißt, wenn du diese ganzen Spiele runterlädst, ist irgendwann der Speicher voll. Was aber auch dafür spricht, dass es halt keine riesengroßen Spiele sein können mit Gigabyte an Daten.
Ja, das stimmt. Und da habe ich auch so das Gefühl, das sind es halt einfach nicht, ne? Also die in dieser Präsentation, die wir da zuletzt gesehen haben, da sind nette Sachen dabei, aber ja, es ist halt irgendwie so kleinere Indie-Spiele. Hauptsächlich, würde ich sagen, ne?
Ja, eben, richtig, richtig. Was ja auch durchaus nett ist. Also, ich will das jetzt nicht verteufeln oder sagen, ah, das ist böse, aber es ist halt nicht diese Revolution, wie halt dann Apple immer gerne solche Dinge verkauft, beziehungsweise wie sie dann auch gerne von den Apple-ianern dann angenommen und verhypt werden. Ich muss übrigens sagen, neulich in Düsseldorf, ich war neulich in der Nähe des App-Stores am Tag, als das iPhone 11 jetzt rauskam, letzte Woche, glaube ich.
In der Nähe des App-Stores, hast du gesagt, sehr lustig.
In der Nähe des, nicht App Stores, Apple Stores, ne? Apple Store heißt es, nicht App Stores, in der Nähe des Apple Stores. Da war natürlich auch eine Schlange vor der Tür am Tag, als das neue iPhone rauskam. Aber am Tag vorher war Capital Bra in der Düsseldorfer Innenstadt und hat irgendwie ein Schuhgeschäft eröffnet. Und da wurde die gesamte Innenstadt quasi gesperrt und geräumt von der Polizei. Also Capital Bra
ist das neue iPhone.
Um Capital Bra ist das neue iPhone tatsächlich, ja. Weil die Schlange vor dem Apple Store war tatsächlich überschaubar und mit so einem künstlichen Zickzack sah es dann halt voller aus. Also das war jetzt nicht irgendwie mega voll. Also da habe ich, da war es schon voller, wenn bei McDonald's der Big Mac umsonst war. Ja, also von daher, der Hype ist so ein bisschen abgeflacht tatsächlich. Aber gut, ne, es gibt halt Apple-Fans und die feiern natürlich alles, was da mit dem angebissenen Apfel verkauft wird. Ja, ja. Sei es drum, Phantom ist ja nicht durchaus was Negatives. Aber kommen wir zu Google.
Ja.
Stadia. Stadia, das neue Produkt von Google. Und das ist ja tatsächlich, wie du vorhin schon sagtest, Andreas, ein wirklicher Streaming-Dienst.
Ja, genau. Dafür ist es dann aber keine Flatrate. Das ist auch interessant. Du zahlst da ja das Doppelte. Du zahlst ja $10 im Monat. Allerdings nur, wenn du sozusagen die Spiele in der besten Auflösung und Framerate haben willst. Es gibt ein Basisangebot, das ist quasi gratis, aber das schränkt eben die Auflösung und Framerate deutlich ein. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Leute, die sich für Stadia interessieren, eben tatsächlich eben auch so die beste Auflösung haben wollen. So wurde es auch auf der Gamescom präsentiert, nämlich mit smoothen 60 Bildern pro Sekunde. Und dann zahlt man eben diese 10 Euro. Und das Interessante ist, da sind kaum Spiele inklusive. Das ist quasi nur wirklich so diese Bereitstellungs-Abo-Gebühr, dass man eben die in der besten Auflösung spielen darf. Und dann kriegst du irgendwie so ein oder zwei Spiele inklusive, teilweise aber auch ältere. Ich glaube, was war es denn in dem Fall? Irgendwas von Bethesda, glaube ich, haben sie reingeworfen aktuell.
Das Doom. Doom Eternal.
Ist Doom Eternal,
das kommt ja noch. Ja, das kommt ja noch.
Nee, ich glaube, irgendein altes Spiel ist inklusive und die neuen Spiele und das Gros der Spiele musst du zusätzlich noch zahlen. Also das heißt, es wird überraschend teuer und allein da denke ich schon so, holla, die Waldfee. Also da finde ich, macht's Apple dann richtig, dass die sagen, $5 oder Euro Und dann sind da die Spiele inklusive. Bei Google Stadia muss man natürlich, wenn man es vergleicht, muss man sagen, das Portfolio der Spiele, du hast es schon gesagt, da ist eben das neue Doom dabei, da ist Mortal Kombat dabei. Das ist eine ganz andere Art von Spiel.
Sein, ja.
Cyberpunk, richtig, ein ganz großer. Ja. Und bei Cyberpunk dachte man doch erstmal, das sei PlayStation exklusiv oder sowas, ne? Kann das sein?
Ja, genau so war es angedacht. Jetzt kommt Cyberpunk auch für Stadia raus. Allerdings glaube ich nicht direkt zum Release. Ich meine erst ein paar Wochen oder Monate später tatsächlich. Ah. Aber es kommt auch dafür raus. Aber wie gesagt, du hast diese monatliche Mitgliedschaft von 10 Euro und zahlst dann nochmal Geld für Cyberpunk tatsächlich.
Ja.
Wahrscheinlich dann was weniger, als wenn du es dir so im Store kaufen würdest, halt natürlich, klar, aber nichtsdestotrotz, du hast diese ganzen tollen Spiele dann auch nicht umsonst mit dabei. Mhm. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, als wenn du, Vergleich jetzt nochmal mit Filming-Streaming-Diensten, als wenn du jetzt zum Beispiel Amazon Prime-Kunde bist und halt da auch für Premium-Filme nochmal dann 5 Euro oder so extra zahlst, ne?
Ja,
so absolut. Ähnlich ist das vom Vergleich her. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie gut wird Google Stadia funktionieren?
Hm.
Also ich habe damals, ist ja auch schon ein paar Jahre her, mit dieser Nvidia Shield-Konsole experimentiert, ja. Die ja auch Streaming angeboten hat tatsächlich. Das war nicht schlecht. Ich stellte aber fest, okay, selbst das heimische WLAN irgendwie hat nicht dafür gesorgt, dass es störungsfrei oder ruckelfrei funktioniert hat tatsächlich. Also musste ich schon über LAN gehen.
Mhm.
Jetzt ist halt die Frage, Google Stadia, wie gut wird das tatsächlich funktionieren im heimischen WLAN mit der Geschwindigkeit? Oder ist es halt ein Dienst, der schon zukunftsmäßig gedacht ist, sprich auf die Zeit, wenn wir alle 5G haben? Also zumindest in den Großstädten Deutschlands. Also zumindest in den großen Ballungsstädten. Gebieten Deutschlands. Also,
du redest von dem Jahr 2114 oder sowas, ne? Oder? Also wann soll das sein?
Richtig. Kurz vor der Eröffnung des BER, wenn der BER dann komplett mit 5G-Sendern ausgestattet werden muss, um angepasst zu sein tatsächlich. Nein, ich denke mal mit 5G, wo ja die Übertragungsgeschwindigkeiten, das ist ja dann eine sehr schnelle Datenautobahn, wenn 5G an den Start kommt. Vielleicht funktioniert es dann damit, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das Stadia, das sieht immer geil aus in den Präsentationen, aber dass es dann im heimischen Gebrauch nicht so geil wird. So ein bisschen Sorge habe ich da.
Absolut. Nee, ich glaube, die ist sehr berechtigt. Also Sie haben Stadia ja erstmal damit beworben, dass Sie gesagt haben, genau, deswegen die Diskussion um 5G, du spielst es zu Hause auf deiner Glotze, wenn du da mit so einer Art Chromecast-Dongle deine Glotze Stadia-kompatibel gemacht hast, aber du kannst dann mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet, kannst du nahtlos weiterspielen und dann auch unterwegs, also über eine Datenverbindung. Das war so die Grundidee, die Google erstmal so gepitcht hat. Und jetzt auf der Gamescom, ich habe auch mit dem guten Herrn John Justice gesprochen, das ist quasi der Head of Product und Vice President bei Google, der hat dann so ein bisschen, als ich gefragt habe, hier also 5G, davon ist ja noch überhaupt nichts zu sehen, richtig, und bis das flächendeckend in den sogar in den USA in den Ballungszentren kommt, da werden ja noch viele, viele Jahre vergehen.
Oh ja.
Und dann hat er so ein bisschen zurückgerudert, finde ich, von diesem ursprünglichen Pitch und gesagt, naja, also schon im heimischen WLAN ist doch Stadia ein attraktives Angebot, ja, also nach dem Motto, ach, guck doch mal dahin, wo es funktioniert und bitte guck doch nicht dahin, wo es auf Jahre absehbar noch nicht funktionieren wird.
Mhm. Genau.
Das fand ich interessant, also irgendwie so, sie rudern selber so ein bisschen zurück, finde ich, von der eigentlichen und grundsätzlich ja guten Idee, oder?
Mhm. Ja, das ist halt dann auch spannend, weil ich sag mal so, diese Idee, das sah geil aus. Du spielst zu Hause auf dem Fernseher, gehst dann los und zockst nahtlos auf dem Handy weiter. Mhm. Ich merke aber, wenn ich zu Hause Spotify höre und mein heimisches WLAN verlasse und Richtung Bahnhof gehe, dass es da dann auch so ein paar Sekunden Aussetzer gibt. Und dabei reden wir nur von Musik hören. Wir streamen kein hochkomplexes Spiel. Also von daher, so schön das aussieht und in der Theorie vielleicht sich auch gut liest, so ein bisschen skeptisch bin ich da. Und ich glaube halt auch, weil das spricht einfach die Erfahrung dafür. Es gibt ja dann auch dann so Leute, die sagen, ah, das wird das Gaming auch wieder komplett verändern und die Konsole wurde schon so oft totgesagt.
Ja,
Mobile Gaming, nicht auf dem Handy, sondern auf mobilen Endgeräten, Handhelds wurden schon totgesagt. Ja, und da erlebt gerade mit der neuen Switch Lite halt auch das wieder ein Comeback. Also von daher, alle, die jetzt Angst haben, ihr werdet eure Konsolen noch behalten, es werden neue Konsolen kommen. Und das Schöne ist, jetzt ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit, ne? Umweltschutz und so weiter ganz groß. Und jetzt treffen sich ja die Macher jetzt. Die PlayStation 5 soll quasi weniger Emissionen haben als die PlayStation 4 und die nächste Xbox soll es in einer CO2-neutralen Version geben, die dann mehr kostet. Ich find's aber total schön, dass durch diese ganze Geschichte, die Greta Thunberg angestoßen hat, dass da jetzt sogar dann im Gaming-Bereich solche Gedanken stattfinden. Das finde ich großartig.
Ja, ich meine, es wurde schon 2006, als die Wii rauskam, wurde schon über Umweltverträglichkeit der Konsolen gesprochen. Mhm. Da wurde eben damals kritisiert, dass die PlayStation 3 und die Xbox 360 unglaublich viel Strom verbrauchen. Die Wii im Gegensatz deutlich weniger Strom brauchte, aber die Wii war in der Herstellung unglaublich umweltschädlich, deutlich mehr, glaube ich, als die anderen beiden Konsolen. Also da wurde schon länger drüber geredet, nur es wurde nichts gemacht, ne? Es war den Herstellern relativ egal und ich behaupte jetzt mal den meisten Käufern, vielleicht sogar ich inklusive, die haben auch nicht großartig drüber nachdenken wollen.
Ja.
Aber das ist jetzt angestoßen, das stimmt, das ist ein guter Punkt.
Richtig. Und ich sag mal, da kann man ja auch einiges machen. Ich sag mal, zum Beispiel, und das ist auch ganz klar, wenn du Spiele downloadest, klar, das braucht auch Strom zum Download etc. pp., aber du hast die Verpackung nicht. Und dieser Verpackungsmüll von CDs und Blu-Rays halt ist natürlich auch etwas, was man nicht kleinreden kann. Wobei da jetzt ja auch die Macher des Fußballsimulator des Bundesliga-Managers zum ersten Mal eine komplette recycelte Verpackung dieses Jahr präsentieren werden.
Das habe ich ja
gut. Der Bundesliga-Manager, ich glaube, die wird komplett aus Altpapier sein oder sowas. Also es wird eine komplette Verpackung sein, die zu hohen Anteilen fast 100% recycelt wurde vorher. Und ich finde es gut, dass es solche Gedanken gibt. Ich meine, Bethesda hat auf der Gamescom das ja aufgegriffen. Jeder, der Doom am Bethesda-Stand gezockt hat, für den wurden 0,666, also schön satanische Quadratmeter Regenwald gepflanzt. Ja. Das sind so Ideen, die durchaus absolut meiner Meinung nach sinnvoll und nachhaltig sind.
Ja, absolut. Ja. Wo wir jetzt bei der Diskussion sind, verleihen wir doch jetzt mal das offizielle Alt- und Spiele-Öko-Bio-Footprint-Siegel und ich behaupte einfach mal, das muss dann an Apple Arcade gehen, weil du sagtest, es gibt keine Verpackung, keine physischen Produkte, du lädst dir das Spiel nur einmal runter und dann spielst du es. Google Stadia hingegen ist deutlich umweltschädlicher, weil du die ganze Zeit streamst hin und her. Es werden also dauernd Serverfarmen bemüht, deine Internetverbindung zu Hause. Also im Grunde genommen, ne? Eigentlich Google Stadia kriegt von der Ökobilanz her den Daumen nach unten und die klassischen Konsolen mit physischen Produkten und eben auch Discs, die man da reinschiebt, sind irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen. Aber,
richtig.
Wär, also ich sag mal so, Greta würde Apple Arcade spielen.
Oh, da den Scheck, den du jetzt von Tim Cook bekommst, ne, den teilen wir aber. Nein, also ich meine gut, Apple hat auch den Vorteil, ich sag mal, ich glaube, iPhones landen seltener im Müll. Also so ein iPhone verkaufst du ja auch nach zwei Jahren noch zu einem guten Preis tatsächlich.
Ja,
da ist ja der Wertverlust nicht so stark wie bei anderen Geräten.
Ja.
Aber ich denke mal, da werden in den nächsten Wochen und Monaten garantiert noch tatsächlich konkrete Studien kommen, was beim Gaming auch umwelttechnisch zu beachten ist. Mhm. Aber ich finde es gut, dass so viele Dinge da auf den Prüfstand kommen tatsächlich.
Ja, absolut. Aber ich finde, die Frage ist ja hinter so den beiden Diensten, du hast ja schon angesprochen, irgendwie beerdigt das die Konsolen. Ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass es so nicht der Fall sein wird. Aber was mich gerade als so doch schon älteren Menschen interessiert, ne, wie der Name schon sagt, hier dieses Podcast, wird es wirklich so weit kommen, dass diese physischen Produkte verschwinden? Ich persönlich, ich habe sehr, sehr gerne Produkte in der Hand. Ich kaufe meine Musik auch immer noch auf physischen Datenträgern. Dann natürlich gerne als irgendwie Limited Edition mit irgendwie Instrumentals dabei, irgendwie eine schönere Verpackung und glaube dann an den Wert dieses physischen Gegenstandes. Und so ist das bei Videospielen auch. Ja? Also ich habe mir jetzt auch Legend of Zelda, das Remake da von Link's Adventure, habe ich mir auch als schöne Limited Edition geholt, die ich nicht aufmachen werde, sondern mich schön ins Regal stellen werde. Und in 20 Jahren ist das Millionen wert, nach meinem Dafürhalten.
Weil die Limited Edition auf wie viel Stück limitiert ist?
Ich glaube 60 Milliarden oder so, ich weiß
nicht. Ja, eben. Also das heißt irgendwie, dann wird dein Enkel sie halt wegschmeißen.
Ja, aber, genau.
Nein, aber ich glaube, das wird halt schon dafür sorgen, dass das Haptische nicht verschwinden wird. Also vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass die Standard-Editionen vielleicht nur noch als Download existieren. Also sprich, du willst einfach nur das Spiel haben irgendwie, dann lad's dir runter im PlayStation Store oder im Microsoft Store, wo auch immer. Aber die Limited Edition, die wird es dann immer noch physisch zu kaufen geben. Da bin ich, glaube ich, von überzeugt. Also das wird genauso laufen. Und ich sag mal, bei Tonträgern ja das Gleiche. Ich meine, der Umsatz an Vinyl ist wieder gestiegen tatsächlich. Ja. Es gab in der Musik, die Band Tool hat ja ihr Album nur in einer Limited Edition rausgebracht für knapp 80 Euro und ging auf Nummer 1 weltweit in verschiedenen Staaten. Also von daher, ich denke, das ist vielleicht auch ein Weg fürs Gaming. Also dann wirst du die Zelda Limited Edition nach wie vor im Laden kaufen können. Hoffentlich natürlich auch im Laden, weil ich finde gut, dass es Läden gibt, die sowas verkaufen, wo Mitarbeiter dich beraten. Dass es sowas halt noch gibt, aber halt wie gesagt, dass die Standard-Edition dann wahrscheinlich größtenteils dann als Download funktioniert, was aber auch okay ist, finde ich.
Ja, es gibt ja eben so Firmen, die machen nur damit Geld von kleinen Indie-Games, die sonst nur digital vertrieben werden würden, physische Kopien rauszuhauen. Ja, sowas wie Limited Run Games und andere, die machen eben nur streng limitierte physische Ausgaben von Spielen, die eigentlich nie für den Ladenvertrieb vorgesehen waren. Und darüber hinaus, es hat ja auch riesen Vorteile. Hab ich ein Spiel in der Hand, kann ich dir als gutem Freund das leihen und sagen, hier, probier das doch mal das Wochenende aus. Das funktioniert bei Apple Arcade und bei Google Stadia vermutlich so nicht, ne, dass ich sagen kann, ich gebe das mal jemandem anders. Oder sogar, denken wir an den normalen Menschen, der das mit seinem eigenen Geld eben kaufen muss, jedes einzelne Spiel. Das muss ich nicht. Ich kriege viele Spiele gestellt natürlich als Spieleredakteur.
Genau, so sieht's aus.
Ne? Also denken wir an den Menschen, der das mit seinem hart erarbeiteten Geld kaufen muss. Der kann sie auch weiterverkaufen. Und das ist auch, glaube ich, ein Riesenvorteil von physischen Spielen und auch physischen Konsolen, die dann eben auch offline funktionieren.
Richtig.
Ich kann es bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Kannst du bei Google Stadia oder Apple Arcade nicht.
Eben. Genau das, aber ich denke mal, ich meine, da muss es doch auch eigentlich technisch möglich sein, dass du einen Download-Titel weiterverkaufen kannst, dass der also für dein Konto dann quasi gesperrt wird und du den weiterverkaufen kannst. Ich denke mal, das sollte technisch möglich sein, ist aber natürlich nicht im Interesse der Hersteller, denn dann würde man ja vielleicht weniger Umsatz machen, weil Leute ja dann das Spiel gebraucht für die Hälfte kaufen bei jemand anders. Aber ich denke mal, technisch, also ich wüsste jetzt nicht, ich meine, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, was Technik angeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weiterverkauf eines downgeloadeten Titels, der mit deinem Konto verknüpft ist, unmöglich sein soll.
Richtig, genau, das stimmt. Und nicht nur das wird unterbunden von Google und Apple und auch sicherlich eben mit, ne, mit dem den bösen Hintergedanken, die man da unterstellen darf, sondern auch ich sag mal, ewige Spielbarkeit, die wird es auch nicht geben. Irgendwann in, ich weiß nicht, 50, 100 Jahren oder was weiß ich, wird Apple die Arcade-Server abschalten, wird Google die Stadia-Server abschalten und dann funktionieren diese Dinger nicht mehr. Eine NES mit einer Cartridge drin wird auch dann immer noch funktionieren. Dein Problem wird sein, dass das Bild irgendwie auf die die Fernseher der Zukunft zu bekommen durch irgendwelche komischen Kabel. Aber theoretisch werden die funktionieren. Server werden abgeschaltet und da ist irgendwann, also sozusagen diese Langlebigkeit spricht auch deutlich für physische Lösungen, für Datenträger und Konsolen, die offline funktionieren.
Das ist richtig, wobei bei dem NES, ich glaube halt, also ich meine, wir haben ja aktuell nach wie vor Koaxialkabel-Anschlüsse an Fernsehern, also sprich den alten Antennenanschluss, das runde Ding mit Metall drumherum, gibt's ja immer noch und so war ja früher die Nintendo-Konsole, wir erinnern uns, und die ganzen Konsolen früher liefen über den Antennenanschluss. Ja, und da gab's beim NES, glaube ich sogar, da war so ein Schalter dabei. So eine Weiche quasi, dass du halt auf diese Weiche umgestellt hast und dann konntest du umstellen von Nintendo auf Fernseher, weil der Fernseher nur einen Anschluss hat, dann musstest du nicht den Stecker immer raus und reinstecken. Oder war das beim Super NES dabei? Ich weiß, dass mein Vater für den Atari 2600 so eine Weiche selber gelötet hat. Also da war an der einen Seite kam der Antennenanschluss aus der Wand rein, an der anderen Seite der Antennenanschluss vom Atari und ein kleines Hebelchen war dran, sodass ich umstellen konnte, Atari oder Fernseher. Das hatte mein Papa damals selber gelötet tatsächlich. Aber ich glaube, beim NES oder SNES war so eine Weiche dabei. Und ich habe neulich den Atari an meinen Flachbildfernseher angeschlossen über das Antennenkabel. Hat funktioniert. Gut, Antenne auf Bluetooth-Adapter ist die Frage. Aber den werden dann irgendwelche Nerds wie wir, die das dann noch im Altersheim spielen wollen, werden sowas dann erfinden. So. Gehe ich fest von aus, dass
Tobi, es wird. Also, ja? Liebe geneigte regelmäßige Hörer, ich habe jetzt die Faxen dicke. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Podcast, in dem du von der Atari-Vergangenheit deines das Vaters stimmt. redest.
Es tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist so spannend. Ich habe die Faxen dicke, weil ich fordere eine Spezialausgabe von Alt und Spiele mit deinem Vater.
Okay. Alles klar.
Gut. Oder? Das können wir das, also ich meine...
Kriegen wir hin.
Ich
glaube, Papa hat da Bock drauf.
Ja? Ich fände das so geil. Also weil,
okay.
Ich meine, das ist doch Gold. Wer hat denn schon in unserem Alter einen Vater, der schon in der Videospielindustrie gearbeitet hat? Also
Gearbeitet hat mein Onkel, aber mein Vater hat halt gezockt. So war es halt. Stimmt, aber das kriegen wir hin. Schreib mir auf, Papa wegen Podcast.
Stimmt, oder den Onkel. Nee, das hatte ich jetzt verwechselt.
Ja, genau. Das können wir parallel machen. Mein Onkel wohnt in deiner Nähe tatsächlich. Und mein Papa hier, und dann kriegen wir das irgendwie mal als Crossover hin. Aber das wäre auf jeden Fall vielleicht durchaus tatsächlich spannend, weil die Gaming-Industrie sich, glaube ich, auch verändert hat seit damals. Wie kamen wir jetzt drauf? Cartridges, genau, weil Cartridges ja Bestand haben. Und das sieht man ja auch immer wieder auf Flohmärkten und so weiter. Die Sammlerstücke, also sprich diese alten Cartridges von NES-Spielen, von Atari-Spielen, von Super NES-Spielen und so weiter, gibt's ja auf Flohmärkten. Es gibt ja riesengroße Retro-Börsen, wo sowas gekauft wird. Sammlerstücke und so weiter.
Sammler,
und so fort. Das hast du als Online natürlich nicht. Aber wie gesagt, umweltfreundlicher ist, wobei ein Weiterverkauf ist natürlich auch umweltfreundlich.
Ja.
Wenn es gekauft wurde und weiterverkauft wurde, ist es natürlich auch umweltverträglich tatsächlich.
Ja. Ein Stück Plastik, aber ein Stück Plastik, das dann weiter benutzt wird, ja.
Genau,
vielleicht richtig, an dieser Stelle eine kurze Trivia-Frage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie teuer, glaubt ihr, ist die teuerste Gaming-Cartridge aktuell? Also sozusagen das seltenste Spiel. Wie viel Geld muss man dafür berappen, um eine Cartridge zu kaufen? Oder was ist sozusagen das Ding wert?
Und welches Spiel ist es vielleicht noch hinten dran gestellt?
Also meines Wissens wird immer zitiert NES Stadium Events. Und zwar, also es ist ein furchtbar schlechtes Spiel, interessant, ein Sportspiel, genau. Ein wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel. Deswegen ist es so selten. Und es ist, glaube ich, eine spezielle Ausgabe davon. Es gibt, glaube ich, normale Stadium Events Cartridges und es gab irgendwie einige sehr, sehr, sehr besondere. Und was ist diese Cartridge wert? Im Allgemeinen 3, 2, 1, 40.000 US-Dollar ist angeblich der Wert. Also insofern habe ich mal so gelesen, ob jemand wirklich tatsächlich bereit ist, 40.000 dafür zu berappen, weiß ich nicht, aber sie werden für 40.000 gehandelt, sag ich mal so.
Ja, okay.
Also, ne, nur um mal zu unterstreichen, physische Speichermedien haben durchaus was für sich.
Ja, boah, das ist krass. Es gab, glaube ich, auf dem NES auch noch Track and Field, war doch auch so ein Gedöns halt.
Von Konami, ne?
Ja, genau, richtig, Track von Konami.
Field. Ja,
Konami, richtig, Ding. Richtig, richtig, ja.
Ja, ja.
Wo wir gerade beim Thema Konami sind, würde mir jetzt wieder der alte Kampf PES gegen FIFA anfangen, weil FIFA auch gerade erschienen ist. Können wir in einem Satz drauf eingehen? FIFA macht mehr Spaß, PES ist das bessere Spiel, so.
Ja, vor allem, also was mich ja total überrascht hat, ich war ja fest davon ausgegangen, dass PES an Zugkraft in diesem Lizenzgeschäft, das dahinter steht, verloren hat, und zwar also immens verloren hat und auch verlieren würde in Zukunft. Aber auf einmal, zack, haben die Bayern München. Ja, und
ja, richtig. Also, nicht exklusiv, muss man sagen. Bayern München gibt's natürlich auch bei FIFA. Aber die haben die Allianz Arena. Das Stadion der Bayern ist bei FIFA dieses Jahr nicht mehr dabei. Ist
das
dafür bei
exklusiv.
PES dabei.
Ja.
Genau. Und da hast du auch Atmosphäre dann bei PES. Also wenn die Bayern spielen, ich bin glücklicherweise kein Bayern-Fan, aber wenn du halt die Luftaufnahmen dieser Allianz Arena und dann geht's ins Stadion und es läuft dieser Song Forever Number One und so weiter. Ich glaube, das ist für Bayern-Fans großartig.
Hm.
Weil das ist exklusiv in PES. Aber ansonsten ist es halt atmosphärisch ziemlich dünn. Es gibt keine Bundesliga, es gibt keine Champions League. Du hast genau außer den Bayern noch Schalke und Köln-Nord, Leverkusen.
Leverkusen dabei. Köln-Nord. Oh weh. Ja. Wie viele Leute schalten jetzt ab?
keine Ahnung. Also sagen wir so, wenn alle Leverkusen-Fans abschalten, die uns hören, haben wir jetzt einen Hörer weniger vielleicht. Aber Man sieht schon, ich mag, nein, Bayer Leverkusen Traditionsclub, alles gut, seit Jahren von
ihrem, Kalli.
Aber ganz ehrlich, also ich meine, die haben das Stadion, das ist, naja, reden wir nicht drüber. Aber jedenfalls haben die Bayer Leverkusen halt auch, die ja durchaus auch ein erfolgreicher Verein sind, keine Frage. Aber mir ging das Herz auch auf, als ich dann FIFA anmachte, natürlich meinen Club auswählte zum Heimspiel Fortuna Düsseldorf. Und dann sah ich dieses Stadion, dachte mir so, ach, ist ja cool. Jetzt haben sie irgendwie so ein künstliches Stadion, das unserem sehr ähnlich sieht. Und dann stellte ich fest, verdammt nochmal, die haben tatsächlich jetzt wirklich auch die Düsseldorf Arena lizenziert. Die war letztes Jahr noch nicht dabei. Die ist jetzt drin. Und ich habe das dann erst erkannt, als so die Blöcke in Nahaufnahme waren. Und dann auf einmal, das sind ja genau der gleiche Schrifttyp wie bei uns. Und es ist tatsächlich die komplette Düsseldorf Arena auch drin. Auch das Rhein-Energie-Stadion von den Geißböcken ist auch mit dabei. Also da haut FIFA natürlich ziemlich auf den Putz. Und Pro Evo ist aber tatsächlich von wenn du wirklich nur Fußball spielen willst und die Simulation liebst, ist Pro Evo das bessere Spiel. Es hat geschmeidigere Bewegung, es ist realistischer. Aber FIFA hat den Volta-Modus, dieses Straßen-Hinterhof-Fußball-Ding. Der ist gut gemacht. Mhm. Also von daher, ich find's ganz cool. Und aber wie gesagt, ich würde jedem FIFA-Spieler mal raten, guck dir auch mal Pro Evo an. Die Demo zumindest. Ja, dann wirst du merken, was der Unterschied ist.
Was mich ja immer wieder irritiert, ist bei dem Kampf zwischen FIFA und PES. Vielleicht habe ich den Gedanken schon mal in früheren Podcasts angebracht, dann unterbrich mich bitte. Aber FIFA wird in den USA entwickelt. PES wird in Japan entwickelt. Das sind beides eigentlich keine traditionellen Fußballnationen. Wie kommt das denn?
Das ist eine gute Frage. Wobei man sagen muss, die USA sind ja gerade im Thema Frauenfußball richtig groß.
Ne? Ja. Also
das ist gut. Erfolgreicher als Herrenfußball tatsächlich. Und das wird da produziert und gut in Japan. Deswegen ist ja bei PES auch immer die japanische Fußballliga und thailändische Clubs und so Sachen dabei, irgendwie, wo du denkst, okay, ist spannend. ist aber eine gute Frage, warum davon nichts aus Europa tatsächlich kommt. Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Ja, ne, wo eben der Sport ja nun ganz klar in Europa groß geworden ist und ich behaupte jetzt einfach mal so am intensivsten gespielt wird. Ne?
Absolut.
Und du hast recht, natürlich, die USA sind da ganz groß in Sachen Frauenfußball. Es gab ja schon vor 20 Jahren, oder 15 Jahren auf jeden Fall, gab es Videospiele Mia Hamm Soccer. Ja, also eben speziell für Frauenfußball an dieser frühen, ganz, ganz großen Galionsfigur des Frauenfußballs. Lizenziert, das war sowas wie Tony Hawk Skateboarding, ne? Mia Hamm Soccer.
Richtig, richtig. Oh, Tony Hawk Skateboarding, auch das war ein schönes Spiel. Aber um kurz bei EA und so weiter zu bleiben, da kommen wir wieder den Bogen zurück zu unserem Streamingdienst, denn es gibt ja auch einen Streamingdienst oder beziehungsweise eine Gaming Flatrate von EA, richtig. EA Access. Da zahlst du ja auch, gibt es glaube ich auch zwei Versionen und in der einen hast du auch ganz viel umsonst, musst aber trotzdem glaube ich Premium-Titel nach wie vor extra bezahlen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber so wär's, ne?
Ich, da weißt du schon mehr als ich, da muss ich gestehen, kann ich nicht nachliefern, aber genau, das ist auch wichtig zu erwähnen. Also EA hat Access, dann hat, glaube ich, Microsoft hat ein sehr, sehr großzügiges Angebot, was eben Abos betrifft. Und PlayStation auch, ja. Die einzigen, die glaube ich, da nicht ganz so mitmachen, sind Nintendo. Aber wie groß ist denn die Konkurrenz, also sozusagen können denn so Arcade und Stadia, vor allem Arcade, weil es ja eben, wir wissen, eben quasi eine Flatrate ist, kann Arcade denn überhaupt gegen sowas wie Xbox oder PlayStation Abos bestehen?
Apple Arcade? Nein. Das glaub ich nicht. Also das wird zusätzlich so sein, weil es halt auch 5 € im Monat tun vielen vielleicht gar nicht weh. Die merken das gar nicht, das Abo tatsächlich. Muss man dazu sagen. Und deswegen, das wird keine Konkurrenz dafür sein. Zumal bei EA Access zum Beispiel, du zahlst halt dieses Monatsding, kannst vorab neue Spiele ausprobieren und bekommst dann Rabatt auf digitale Käufe. Ne? Das ist ja da der Deal tatsächlich. Bei Origins Access genauso. Und es gibt aber auch Spiele, die in der Sammlung dann drin sind. Ne? Also ich sag mal, die alten FIFAs und so, die sind glaube ich mit drin dann irgendwie, das neue FIFA musst du da natürlich extra bezahlen. So,
ja.
Ähnliches Prinzip fährt glaube ich auch, Ubisoft hat ja auch mittlerweile so eine Flatrate-Geschichte, genau, richtig, wo du glaube ich etwas mehr bezahlst, aber auch viel mehr drin hast tatsächlich. Deswegen, also das wird jetzt, glaube ich, auch mehr und mehr kommen irgendwie und kann ja nicht verkehrt sein, weil vielleicht rechnen auch viele damit, so wie beim Fitnessstudio. Ja. Du gehst im Januar hin, weil über Weihnachten bist du fett geworden und sagst, ey, ich will jetzt unbedingt alles abtrainieren und die Fitnessstudios unterbieten sich, ey, hier 15 Euro den Monat, hier 10 Euro den Monat, ey, hier kriegst du noch 10 Euro den Monat, wenn du dich jetzt anmeldest, so ungefähr. Und nach 3 Monaten im Fitnessstudio bist du noch 2 Jahre gebunden und gehst nie wieder hin. Und ich, vielleicht läuft das ja so ähnlich bei diesen Gaming-Diensten, wobei ich glaube, die kannst du alle immer monatlich kündigen tatsächlich. Also ist das Geschäftskonzept ein bisschen ein anderes. Aber ich denke mal, darauf läuft es hinaus, weil ich sag mal, wenn du diese 5 Euro ist halt ein Preis, die tun dir jetzt nicht unbedingt weh, wenn du dir sowieso ein iPhone leisten kannst.
Ja.
Und dann merkst du monatlich, oh, 5 Euro zahle ich dafür, ich muss das noch kündigen, wobei, lass noch mal gucken, was jetzt da Neues gibt. Und dann vergisst du wieder, es zu kündigen.
Ja.
Und dann zahlst du 5 Euro, die tun dir nicht weh, aber das tun ja 1 Million Menschen auch und dann sind es schon 5 Millionen Euro, die damit verdient werden. Also vielleicht funktioniert es so, wir werden es sehen. Wie gesagt, Ubisoft ist ein bisschen teurer mit 15 Euro tatsächlich, aber da gibt's halt auch wirklich fette Spiele, die mit drin sind. Zum Beispiel das aktuelle Anno ist mit drin halt,
ja.
Was ja auch sehr neu ist. Und das kommende Watch Dogs Legion ist auch ohne extra Gebühr dabei. Also ne, da zahlst du dann was mehr, hast aber auch ein etwas besseres Angebot. Begrenzt auf Ubisoft-Titel, aber jetzt ist Ubisoft ja definitiv nicht der schlechteste Gaming-Hersteller der Welt, muss man dazu sagen.
Absolut, nee, die haben schon relativ großes Portfolio, sehr breites Portfolio. Und Xbox Game Pass, so heißt es ja bei Xbox, die
genau.
Flatrate, da sind ja auch irgendwie um die 100 Spiele drin und es kostet dann, glaube ich, letztlich 10 Euro irgendwann im Monat. Die ersten Monate sind günstiger, man kriegt auch einen Gratis-Monat, aber das zählen wir mal nicht mit. Ich glaube, 10 Euro kostet es dann und dafür hast du 100 Spiele und teilweise auch eben neue. Ist nicht sogar, schmeißen die nicht sogar das neue Gears rein?
Ich meine ja.
Ich glaube, ne? Also,
meine, ja.
Die sind schon sehr aggressiv und wenn man das ganz nüchtern betrachtet, wie viel zahle ich und was bekomme ich dafür als Hardcore-Gamer, würde ich jetzt mal behaupten, ist Apple Arcade nicht attraktiv, weil es nicht die Spiele hat, die man haben möchte. Ist Google Stadia nicht attraktiv, weil es zwar die Spiele hat oder viele Spiele hat, aber eben dann letztlich zu teuer ist. Also da ist sowas wie Xbox Game Pass Preis-Leistungs-Verhältnis ganz nüchtern und objektiv betrachtet und jetzt mal unabhängig von Konsolen-Hardware, die da dran hängt, das deutlich, deutlich bessere Angebot.
Ja, absolut. Absolut. Und ich sag mal, Apple Arcade ist ja auch nicht für den Core-Gamer. Das ist für den Casual-Gamer. Das ist für den, der am Handy auch größtenteils zockt, der absolut seine Legitimation hat. Also nicht falsch verstehen. Ich find's absolut okay, dass es Casual-Gamer gibt und ich bin selber auch ab und zu mal einer.
Ja.
Denn apropos, hast du, wo wir gerade bei Casual und Gaming sind, vor 2 Tagen Mario Kart Tour für Smartphone. Hast du es gespielt?
Ja, mal kurz reingespielt. Kurz gesagt, ich finde Smartphones und Tablets als Spiele-Hardware per se vollkommen ungeeignet, weil einfach Touchscreens ohne Knöpfe dazu finde ich furchtbar und ich bin schon mehrfach beim Driften um die Kurven im Mario Kart dafür für iOS und Android. Das funktioniert einfach nicht. Also gerade so ein so actiongeladenes Spiel, wo man sehr präzise eben Eingaben vornehmen muss, das geht über einen Touchscreen nicht, finde ich. Ich brauche dafür Knöpfe und das war auch bei den anderen großen Spielen so. Ich ärgere mich immer darum, warum kann ich das nicht auf Hardware spielen, wo ich Knöpfe habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Umsetzung ziemlich gut. Also mit dem Wischen hin und her und auch mit dem Driften klappt gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie total oft gewinne und mich voll gut fühle dabei. Und die mich auch so ein bisschen angefixt haben. Also es macht wirklich Bock. Ich habe da Spaß dran gehabt, definitiv. Ja, deswegen. Also ich fand's ziemlich cool. Ist natürlich auch wieder die Gefahr des Groschengrabes. Du kannst ohne Ende Geld ausgeben, bis du halt alle Fahrer freigeschaltet hast und so weiter. Aber dafür gibt's interessante Fahrer, die es bei Mario Kart auf der Konsole nicht gibt. Pauline zum Beispiel.
Ach ja.
Ne? Wobei, das ist vielleicht auch dann schon so ein Vorgeschmack auf das vielleicht bald, hoffentlich nächstes Jahr kommende neue Mario Kart für die Switch. Ich hoffe, dass wirklich ein ganz neues Mario Kart kommt. Denn das aktuelle Mario Kart ist ja nur ein Remake des Mario Kart von der Wii U. Richtig. Ein paar neuen Strecken. Ja. Also ich finde Mario Kart Tour echt ganz witzig und ganz gut gemacht. Komm damit ganz gut klar, auch steuerlich. Nicht steuerlich, von der Steuerung.
Ja. Ich sag mal ganz konkret, was mein Problem ist. Wenn du willst jetzt steuern, du willst um eine Kurve driften, setzt du den Finger auf das Smartphone an einer relativ beliebigen Stelle. Und diese Stelle wird dann sozusagen als Nullpunkt definiert und du ziehst dann nach links. Und das bedeutet eben, dass das Kart fährt nach links. So, und jetzt möchtest du aber gegensteuern, weil vielleicht da direkt dahinter eine Rechtskurve kommt. Dann ziehst du eben den Finger nach rechts, du weißt aber nicht mehr, wo der Nullpunkt war. Und das ist natürlich bei einem Analogstick ist das immer hundertprozentig transparent, weil der ruht in dieser Nullposition. Du bewegst den Analogstick physisch nach links und du weißt ganz genau, wo die Mitte ist. Und das weißt du bei einem Smartphone, das weißt du bei einem Touchscreen eben nicht. Und das ist zum Beispiel ein konkreter Punkt, warum wieso Smart, also Touchscreens meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet sind für Spiele, weil diese Nullpunkte sind nicht da. Und auch eben dieses Gefühl, ich drücke einen Knopf und ich habe sozusagen dieses physische Gefühl, ja, so, jetzt wird aus 0-1, ja. Das ist auch nicht vorhanden. Also das sind alles so Sachen, die mir fehlen, die ich finde, die dann doch irgendwie unpräzise sind. Und auch diese Analog-Sticks, die auf Touchscreens simuliert werden. Das ist auch furchtbar, weil du setzt dann, du guckst hin, du setzt die Daumen meistens eben drauf und dann guckst du ja weg, dann willst du ja das Spiel dir anschauen und auch gucken, wohin läufst du oder wohin steuerst du. Und in dem Moment weißt du schon nicht mehr, Moment, bin ich denn hier jetzt noch am Nullpunkt? Du musst sozusagen immer mal wieder gucken, wo sind denn deine Daumen? Sind die noch, ich meine, manchmal bewegen die sich auch sozusagen, manchmal definiert das Spiel sozusagen, nimmt sozusagen immer die Position deines Daumens als Nullpunkt und das ist dann beweglich und flexibel. Aber du weißt es nicht genau. Also das sind alles so Sachen, damit komme ich einfach nicht zurecht und das ist, also ich persönlich finde, es ist furchtbar.
Okay, gut. Ja, ich sag mal so, also mit dieser Nullpunkt-Geschichte, ich kann das nachvollziehen, aber ich versuche halt immer möglichst mittig sowieso drauf zu packen und heb den Finger dann beim Driften nicht ab. Vielleicht liegt es daran. Ich habe aber auch Leute gesehen, die zum Beispiel, Kollegen von mir kamen mit der Bewegungssteuerung bei dem Mario Kart besser klar. Tatsächlich. Mhm. Also mit der komme ich überhaupt nicht klar. Nein, aber letztlich unterm Strich, sagen wir es mal so, ja, ich komme damit klar, du offenbar nicht. Aber ich hatte Spaß. Ja. Aber ich habe halt ein bisschen Sorge, dass ich da verleitet werde, Geld auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich will unbedingt, ich habe immer noch meinen Lieblingscharakter nicht freigeschaltet. Ja. Wer ist eigentlich dein Lieblingscharakter bei Mario Kart? Wen fährst du denn immer?
Das ist interessant. Ich habe ja nun schon Nintendo-Spiele viele, viele Jahre sehr intensiv gespielt. Aber ich spiele im aktuellen Mario Kart, eben in dieser revampten Wii U-Version, immer noch und ganz konsequent von Anfang an meinen Mii. Ich liebe die Option, Miis zu spielen. Ich habe damals, als die Wii rauskam und davor eben der DS, habe ich schon eben sehr, sehr ausführlich meine Miis mir erstellt und ich würde nicht auf die Idee kommen, was anderes zu spielen als mein Mii. Und das Schöne ist dabei, hast du ja auch diese Kostüme. Ich finde zum Beispiel das Pac-Man-Kostüm super mit dem Lauf, LED-Lauf Pac-Man im Helm und so. Also mir kommt nur der Mii ins Haus, ja.
Ja.
Leider muss ich relativ bald schon verschwinden. Insofern müssen wir von meiner Seite aus leider zum Ende kommen. Aber kriegen wir die Kurve, driften wir jetzt sozusagen wieder zurück. Also nachdem wir abgedriftet sind zu Mario Kart, driften wir zurück zu den Streaming-Diensten. Wollen wir mal irgendwie eine Prognose wagen?
Wir wagen die Prognose, dass im November Google Stadia erscheint und wir dann die Folge, die sich danach damit beschäftigt, auch mit Google Stadia uns beschäftigen. Im November haben wir sowieso, glaube ich, volles Programm. Es kommen im November sehr, sehr viele Spiele raus, wo wir drüber sprechen werden. Aber
Death Stranding.
Death Stranding, genau richtig. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen kommt im November auch raus.
Ja.
Ohne Mats Mikkelsen. Eben, und im Oktober kommt auch noch ein bisschen was. Deswegen schauen wir mal. Aber wir werden jetzt erstmal diese Folge fertig machen und dann bin ich im Urlaub und vielleicht machen du und Jockel ja dann noch Folge ohne mich.
Das wir sind alt und flexibel, wie man so schön
alt sagt. Alt und flexibel, genau, richtig. Und das ist ein schönes Schlusspunkt. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und bis demnächst.
Macht's gut. Tschüss.